Wir wollen Menschen helfen, die in unverschuldete Not geraten. Und das sind viel mehr, als man so glaubt, gerade bei 40.000 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine Kollegin auch in HR gehabt, die ist leider sehr schwer an Krebs erkrankt. Und die hatte ein Haus und brauchte einen Treppenlift, weil sie kam nicht mehr ins Schlafzimmer. Dann springt der Sozialfonds dafür ein und dann können wir sehr, sehr schnell helfen. Und dann ist sowas innerhalb von einer Woche aber auch da. Wir wollen nicht an der Oberfläche kratzen. Ich würde sagen, es ist auch eine unserer Schwierigkeiten, die wir manchmal haben.
Schwierigkeit genau?
In Konflikte gehen. Es hat ja immer so eine Kehrseite, ne? Also wenn wir keine Energieverluste haben durch Streitigkeiten und so weiter, ist das schön auf der einen Seite, aber sind auch alle Konflikte angesprochen auf der anderen Seite? Das ist dann immer so die andere Frage, ne? Traut sich das denn eigentlich jeder in jedem Moment oder wird es sozusagen auch unter den Teppich gekehrt im Zweifel, um die gute Stimmung zu behalten? Selbstwirksamkeit und auch Autonomie. Ne? Also ich will, dass Menschen Verantwortung übernehmen können für die, die es wollen. Eine klassische Überlieferung auch von Dirk Rossmann ist, ich möchte, dass die Menschen gerne zur Arbeit kommen. Das ist ja keinesfalls jeden Tag über 365 Tage irgendwie immer herstellbar. Aber es ist ein Anspruch und ein Wunsch, an dem wir hier jeden Tag arbeiten, als HR insbesondere.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jonas Höhn. Und heute erhalten wir einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Drogeriemarktkette Rossmann. Dirk Rossmann gilt als Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland. 1972 eröffnete er den ersten Markt in Hannover. Seitdem ist viel passiert. Heute beschäftigt die Unternehmensgruppe 62.000 Mitarbeitende in Europa, erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von knapp 14 Milliarden Euro und steht auf der Forbes-Liste der weltbesten Arbeitgeber auf Platz 2 in der Kategorie Retail and Wholesale. Und das alles als Familienunternehmen. Beeindruckend, oder? Aber was steckt hinter diesem Erfolg? Wie gelingt es Rossmann, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem so viele Menschen gerne zur Arbeit kommen und jeden Tag ihr Bestes geben? Darüber spreche ich mit Stefan Sander. Er ist Geschäftsleiter HR bei Rossmann. In unserem Gespräch erklärt er mir, wie das Miteinander erfolgreich gelingen kann, wie das Leaders Lab die Führungskultur stärkt und welche Rolle die politische Haltung der Geschäftsführung im Familienunternehmen spielt. Besonders fasziniert hat mich der Rossmann-Fonds, der Mitarbeitende in Not unterstützt und ich so noch nicht in einem anderen Unternehmen erlebt habe. Für mich ein wirklich einzigartiges Beispiel für gelebte Verantwortung. Doch es ging nicht nur um Erfolgsgeschichten in unserem Gespräch, wir haben auch über eine zentrale Herausforderung des Unternehmens gesprochen. Den Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz. Wenn du also wissen möchtest, was wir uns von einer der größten Drogerieketten Europas abschauen können, dann bleibe jetzt unbedingt dran.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung hier in euer Headquarter.
Vielen Dank für deine Einladung zum Podcast.
Wir sind in Großburg-Wedel. Das ist so knapp 30 Minuten von Hannover entfernt. Was hat Großburg-Wedel zu bieten, außer das Headquarter von Rossmann?
Es gibt einige andere, durchaus größere Unternehmen, wie zum Beispiel Hörgeräte Kind, die sozusagen in Sichtweite von uns hier gerade sitzen. Faktisch für uns damals wichtig natürlich, als wir hier hergezogen sind, war der nahe Autobahnanschluss ungefähr 200 Meter entfernt. Das hilft tatsächlich, weil es damals auch unsere einzige Logistik war, als wir gestartet sind, mit wenigen 100 Läden.
Rossmann hat viele Produkte, viele Marken und da wollte ich mal fragen, gibt es ein Produkt, was selbst euch überrascht, dass das der Bestseller ist oder so beliebt ist? Gibt es da ein Produkt, was euch selbst als Mitarbeitende überrascht?
Aus der Perspektive glaube ich nicht. Es ist immer spannend zu fragen, was ist dein Lieblingsprodukt bei Rossmann eigentlich? Also meins wäre zum Beispiel eher so diese Reiseproben, weil man ist viel unterwegs und es hilft einfach, wenn sie so klein sind und man sie in diese 1-Liter-Beutel am Flughafen bekommt. Top-Produkte sind natürlich, das muss man fairerweise sagen, vielleicht ein bisschen unsexy, aber es ist auch Toilettenpapier.
Aber Stefan, lass uns mal ein bisschen näher in euer Unternehmen schauen. Dirk Rossmann, der ja euer Unternehmen gegründet hat, ist der Erfinder des Drogeriemarkts in Deutschland. Er hat 1972 den ersten Drogeriemarkt mit Selbstbedienung eröffnet. Das ist jetzt über 50 Jahre her. Seitdem, also besonders in den letzten Jahren, habt ihr euch sehr positiv entwickelt. Die Umsatzerlöse sind immer höher gegangen. Euer Image als Arbeitgeber, auch das entwickelt sich immer positiv. Ihr seid bei der Forbes-Liste der besten Arbeitgeber, der letzte Stand weltweit auf Platz 5 in Deutschland. Und da wollte ich mich mal fragen, was macht euer Unternehmen so einzigartig? Oder was macht ihr auch vielleicht anders als Arbeitgeber, dass ihr so erfolgreich in den letzten Jahren wart?
Es ist erstmal nicht ganz einfach zu erklären, glaube ich. Wir sind ein Familienunternehmen. Und das ist hier wirklich spürbar. Und das ist auch das, was uns gerade viele neue Kollegen sehr nah und zeitig am Anfang zurückspielen, dass sie das gar nicht fassen können. Dass es so nahbar ist und dass sie sich eigentlich innerhalb von wenigen Tagen mehr als willkommen fühlen, sondern sehr schnell als Teil der Gemeinschaft empfinden. Ganz sicherlich haben wir auch Subkulturen. Das gibt ganz bestimmt Bereiche, in denen das auch mal anders ist. Aber ich glaube, in so einem roten Faden ist es das etwas, was uns eigentlich sehr stark macht an der Stelle. Und das ist so ein Part von unser stärkster Wert, kommen wir bestimmt drauf zu sprechen, ist das Thema Vertrauen.
Und nahbar Vertrauen meinst du zur Geschäftsführung, dass da keine großen Abstände, Distanzen sind, sondern es alles sehr nahbar ist?
Ja, weder zur Geschäftsführung noch zu anderen Ebenen. Ne? Also Führungskräfte sind hier immer ansprechbar, egal welcher Ebene.
Wir haben ja eben schon Dirk Rossmann angesprochen und er ist natürlich seit über 50 Jahren eine große Rolle hier in diesem Unternehmen. Und ich habe mich ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigt und er hat ja wirklich viel durchgemacht an Schicksalsschlägen, hat auch das ein oder andere Buch darüber geschrieben, ist also sehr offen und auch sehr transparent mit seinen Herausforderungen in seinem Leben. Er hat sich schon sehr früh für Psychologie interessiert und hat das auch versucht, im Arbeitsleben einfließen zu lassen. Und man erwischt ihn auch immer wieder bei politischen Diskussionen, weil er dort Stellung nimmt. Würdest du sagen, so eine Person wie Dirk Rossmann, das prägt auch die Unternehmenskultur und das ist auch der Grund, warum vielleicht viele Menschen zu euch kommen?
Definitiv. Er ist natürlich präsent und äußert es auch. Das hilft natürlich auch für die Bildung von Meinung, auch im Unternehmen natürlich, gar keine Frage. Er ist präsent, also er war immer präsent, er ist heute noch präsent. Sicherlich nicht mehr so stark, wie das früher war. Heute ist es halt sein Nachfolger, sein Sohn, Raul Rossmann. Nichtsdestotrotz hat er das Unternehmen mit seiner Kultur und mit der Sicht auf die Dinge geprägt. Und er weiß sehr genau, dass es ohne diese Vielzahl von Menschen, die tagtäglich für ihn arbeiten, gar nicht möglich wäre, dass er so erfolgreich ist. Und das spürt man und dieses Vertrauen ist auch da. Und auch Dirk Rossmann fährt auch immer noch rum und guckt sich Läden an. Und das ist immer ganz süß, weil er heißt halt Dirki bei den Kolleginnen und Kollegen draußen. Und das ist hat viel Charme, das kann man schon sagen. Und da gibt's auch da einfach Nähe.
Gibt es irgendwelche Programme, Rituale oder so Umgangsweisen, die von ihm so inspiriert worden sind oder übernommen worden sind und immer noch existieren in eurem Unternehmen?
Ja, ich glaube, es gibt so ein größeres Thema bei uns, das wir schon seit wirklich rund 45 Jahren machen. Das ist die Jahresgruppe, hat jetzt keinen spektakulären Namen. Es ist im Grunde genommen im weitesten Sinne ein Teil von Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung. Darunter würden wir es packen tatsächlich. Sind vier Termine, vier Tage lang, so über ein Jahr verteilt. Und wo wir wirklich nochmal sehr intensiv mit sehr crossfunktionalen Gruppen zusammen arbeiten und eigentlich eher gucken, was ist mit mir eigentlich so los und was ist mir eigentlich wichtig und was hat das eigentlich auch für eine Wirkung sozusagen auf meine Umgebung an so einer Stelle. Für Führungskräfte sicherlich sehr spannend nochmal an so einer Stelle eher, was ist meine Selbstwirkung eigentlich auch und was will ich von Führung möglicherweise.
Und sind immer andere Menschen jedes Jahr.
Ja, genau, sind immer andere Menschen und auch sehr, sehr wirklich über die Fachbereiche, über verschiedene Hierarchieebenen hinweg machen wir das mittlerweile und das seit 45 Jahren. Die FAZ hat, glaube ich, vor 40 Jahren mal darüber berichtet, in so einer ganzen Seite, das habe ich mal gelesen, noch nicht wieder, wo man denkt so, oh Gott, ist das, ja, stimmt, das machen wir immer noch. Wir schreien da keine Bäume an, ich weiß nicht, ob das da mal drin stand damals. Aber es ist, wir haben ein eigenes Seminarzentrum in der Nähe, in der Lüneburger Heide und da ist man sehr abgeschieden auch und das ist ein ganz toller Raum zum Lernen.
Also kommt euch zugute, gerade auch aus Personalsicht, dass ein Geschäftsführer sich sehr für Psychologie interessiert.
Auf jeden Fall. Wenn wir auf das Thema gucken, das glaube ich ist auch so ein ganz Klassiker und das kommt ein Stück weit damit auch von ihm, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Störungen haben Vorrang. Kommt aus der themenzentrierten Interaktion, Root Cone, vielen ein Begriff. Darauf basiert diese Jahresgruppe im Grunde genommen auch. Und das ist halt etwas, da gucken wir heute nicht mehr ganz so aktiv drauf wie früher. Es ist mir so aufgefallen in den letzten Wochen. Aber Störungen haben Vorrang, ist ein Thema, was immer präsent ist. Und das ist für uns gerade in Gruppendiskussionen, in Workshops etc. extrem wichtig.
Störungen haben Vorrang bedeutet im Alltag, wenn es irgendwo Konflikte, Missverständnisse gibt, wird alles daran getan, das erstmal zu lösen? Oder
ja,
wie heißt
genau,
das?
Ja, genau. Also wir gucken erst, also wir können ja nicht frei weiterarbeiten, wenn es eine Störung im Raum gibt gerade. So, und da gucken wir schon drauf. Das im positivsten Sinne.
Das erinnert mich, wir haben eben im Off über VD gesprochen und Antje von Dewitz hat im Podcast gesagt, die haben in ihrem Meeting so ein Ritual, wenn jemand ein Störgefühl hat, dann äußert er das, indem er sagt, ich habe gerade ein Störgefühl und dann wird erst über dieses Gefühl gesprochen. Warum, wieso, weshalb, warum, können wir es irgendwie lösen? Und dann geht es erst weiter. Das muss ich jetzt gerade irgendwie dran denken. Das ist ja wahrscheinlich so ähnlich auch bei euch ist, wenn es so eine Störung gibt.
Genau, es wäre wahrscheinlich eher, hätte er einen sachlicheren Bezug, nehme ich an. Ich würde sagen, es würde wahrscheinlich keiner kommen und sagen, ich habe eine Störung als Gefühl in dem Moment.
Sondern Störgefühl mit der Entscheidung, ne? Ja. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, wieso machen wir jetzt A und nicht B, das meinte ich mit Störgefühl.
Ja, genau. Aber das ist ganz ähnlich, das tun wir auch und das funktioniert gut.
Du hast ihn schon angesprochen, seit Ende 2021 ist Raoul jetzt bei euch in der Geschäftsführung, der Sohn. Mhm. Nimmst du irgendeine Veränderung wahr, sowohl positiv als auch negativ? Geht es vielleicht in eine andere Richtung? Übernimmt er ganz viel? Hat er auch neue Einflüsse? Wie nimmst du es aus der Personalsicht wahr?
Raoul Rossmann ist seit 10 Jahren Geschäftsführer und seit 21 quasi ist er Sprecher der Geschäftsführung. Und sein Vater ist im Grunde genommen rausgegangen aus der Geschäftsführung. Und er hat natürlich unglaublich große Fußabdrücke seines Vaters vorgefunden. Und ich finde, das, was er ganz fantastisch hier macht, ist, dass er sich neue sucht.
Und wie sehen die aus?
Die beziehen sich ganz besonders auf das Thema Nachhaltigkeit, ehrlicherweise. Da ist er, glaube ich, sehr, sehr stark drin. Es geht ganz viel um Innovation. Es geht für ihn ganz viel auch um das Thema KI. Er war ganz, ganz früh dabei und hat gesagt, ich habe hier einen Anspruch an euch Führungskräfte. Wir müssen uns um dieses Thema kümmern. Und ich möchte gerne ganz vorne mit dabei sein. Deswegen haben wir sehr früh angefangen im Grunde genommen. Also das heißt sehr früh, also im Grunde genommen mit den ersten Tagen von ChatGPT haben wir uns um dieses Thema gekümmert. Und ich glaube, das macht ihn einfach aus, da auch als Visionär durchaus nach vorne zu gucken und zu überlegen, wann beginnen wir mit Dingen und was gucken wir uns vielleicht aber auch nicht an.
Und im Bereich HR, ne, ich würde jetzt sagen, ein Dirk Rossmann, der sehr stark in Psychologie interessiert ist, profitierst du natürlich sehr davon. Mhm. Du bist ja auch, wie gesagt, mit 1-2 Unterbrechungen sehr lange schon im Unternehmen. Ändert sich deine Arbeit, die Haltung gegenüber Mitarbeitenden, die Weiterbildung, die Weiterentwicklung? Hat sich da irgendwas getan oder ist das quasi der rote Faden, der weitergezogen wird?
Ja, er hat schon einen sehr klaren Blick darauf, ne? Also den haben wir auch aktuell gerade darauf. Mit dem Thema Kundenzufriedenheit zum Beispiel ist so ein Thema, das haben wir, glaube ich mal, sträflich auch für ein paar Jahre nicht ganz als Fokus betrachtet mal. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das hat er aufgegriffen. Das ist ihm unglaublich wichtig. Aber jetzt nicht so im Sinne von, der Kunde muss so super, super zufrieden sein, sondern es geht wirklich um diese Koexistenz von Mitarbeiter und Kunde in dem Moment. Wir leben in einer Welt seit Corona, die sich irgendwie zuspitzt, auch im Verhalten, auch von Kunden manchmal. Und auch so eine Kollegin und Kollege auf der Fläche muss manchmal ganz schön viel ertragen. Und gerade für solche Momente möchte er auch, dass die Kolleginnen und Kollegen gewappnet sind, darauf gut zu reagieren, dass nichts eskalieren muss, dass ein Kunde trotzdem zufrieden rausgehen kann, aber er so ein Stück runtergeholt ist. Und das ist ihm unglaublich wichtig und daran arbeiten wir. Und das ist auch mit sein Verdienst.
Das hört sich super viel nach Neuerungen an, Stefan. Gibt es denn auch irgendwas Beständiges? Weil ich finde so, wenn sich alles um uns herum ändert gerade, KI, dann haben wir leider auch Richtung Klima, Richtung Regierung. Also wir haben ja alles gerade, was sich irgendwie verändert. Finde ich es auch wichtig für Menschen, so eine Art Sicherheitsgefühl. Was bleibt denn eigentlich beständig? Würdest du sagen, darauf können sich die Mitarbeiter bei euch verlassen? Und was wäre das? Was ist bei euch beständig?
Also ich glaube, beständig ist unsere Unternehmensführung. Das ist natürlich aus dem familiären Kontext auch geprägt. Aber es gibt ja nicht nur die Familie als Geschäftsführer. Und da, glaube ich, können wir auf eine Vergangenheit und auch auf eine Gegenwart blicken, wo wir wirklich mit Geschäftsführern arbeiten, die sehr, sehr lange Geschäftsführer bei uns sind. Das heißt, die Richtung, die wir einschlagen, hat einfach Kontinuität. Und es ist nicht heute nach links und morgen nach rechts. Und das ist deutlich anders zu anderen Unternehmen, glaube ich, einfach. Das, auf was sich Menschen hier bei uns verlassen können, ist, glaube ich, dass sie spüren und wissen, dass wir Verantwortung für diese Belegschaft übernehmen und dass die Menschen in diesem Unternehmen gut arbeiten können. Ich glaube, eine klassische Überlieferung auch von Dirk Rossmann ist, ich möchte, dass die Menschen gerne zur Arbeit kommen. Das ist ja keinesfalls jeden Tag über 365 Tage irgendwie immer herstellbar. Aber es ist ein Anspruch und ein Wunsch, an dem wir hier jeden Tag arbeiten, als HR insbesondere.
Ist das auch der Grund, warum ihr euch in den letzten Jahrzehnten immer auch öffentlich, politisch äußert und auch eine Art Haltung übernimmt? Weil das ist ja die große Frage gerade. Viele Mitarbeitende wünschen sich das viel mehr von ihren CEOs, dass die politische Haltung übernehmen und auch nach außen hin kommunizieren. Und das macht ihr ja schon sehr lange mit Dirk Rossmann, aber jetzt auch der Sohn. Ich hatte mal ein bisschen recherchiert. Anfang des Jahres hat er sich öffentlich zum Rechtspopulismus geäußert und sich deutlich distanziert. Und was ich aber noch viel spannender war, dass ihr jetzt, ich weiß gar nicht mal in welchem Jahr es war, ich glaube in diesem Jahr, dass ihr beschlossen habt, kein Tesla mehr zu kaufen, weil ihr mit den Werten und auch mit der Haltung des Unternehmens nicht mehr d'accord seid. Mhm. Findest du das auch wichtig, als Unternehmen sich dort politisch quasi, nicht jetzt für eine Partei, aber trotzdem für gewisse demokratische Werte einzustehen?
Es ist unsere Verantwortung, glaube ich, tatsächlich. Ich wünsche mir manchmal, dass das mehr Unternehmer tun würden, tatsächlich. Raoul Rossmann tut das. Er hat es getan genau zum Thema Rechtspopulismus. Er hat es getan zum Thema Tesla. Das war jetzt sicherlich noch mal ein Stück weit entfernter für manche Menschen, würde ich vermuten. Das sind Dinge, die er aus seinen Grundprinzipien heraus tut. Und das hat nichts mit Marketing zu tun, sondern das sind Momente, wo er sagt, er spürt hier so eine Ungerechtigkeit und dazu muss er sich äußern. Und das, glaube ich, hilft auch den Menschen und es macht auch ganz viele Unternehmen stolz, dass er das tut. Weil sie sagen, naja, die Menschen, die wir hier einstellen, ehrlicherweise gehen ja auch dann in so eine Richtung, wo ich sage, naja, das verstehen sie erstmal und sie haben auch ein Gefühl davon, da gut aufgehoben zu sein. Und diese Äußerungen helfen dabei mindestens mal zu wissen, wo steht denn dieses Unternehmen eigentlich?
Warum tun sich andere Unternehmen damit schwer, weil nicht der Familienname im Unternehmensname steht? Oder was würdest du sagen, warum es eine Herausforderung für andere Unternehmen ist, da Stellung zu beziehen?
Ich glaube eher, dass es nochmal so ein Blick darauf ist, wen verärgere ich denn damit?
Weil man sich alles offen lassen möchte.
Ja, das tut er nicht.
Ihr zeigt klare Kante, finde ich.
Das ist so. Ich glaube auch nicht, dass das immer hilft, eine Zahncreme mehr zu verkaufen unbedingt. Ne? Das würde ich jetzt nicht sagen. Deswegen ist es wirklich kein Marketing-Aspekt an der Stelle. Aber es gibt halt auch Klarheit. Auch Klarheit nach innen und nach außen an so einer Stelle. Aber es ist das, du wirst es selber kennen aus sozialen Medien. Es ist nicht immer leicht. Die nächsten Wochen gibt es mehr Traffic an der Stelle. Und die ist nicht immer, gerade in dieser Anonymität des Internets, nicht immer freundlich. Ne? Also nichts gegen andere Meinungen. Da hat auch Herr Rossmann gar kein Thema mit tatsächlich. Es wäre halt manchmal nett, wenn sie auch auf der gleichen Ebene entsprechend kommuniziert werden könnte. Das ist halt schade.
Du hast eben schon den Dirk Rossmann erwähnt, dass er möchte, dass alle Mitarbeitenden gerne ins Unternehmen gehen. Ich habe, wie gesagt, ein paar Interviews von ihm ja angehört. Und er sagt in vielen Interviews, dass, ich zitiere, wenig Energie durch Feindseligkeiten, Eitelkeit oder Negativität verloren wird. Und dass auch viel gelacht wird, weil die Mitarbeitenden keine Ängste haben. Jetzt würde ich als Externer erstmal sagen, ist schön, das so zu beschreiben. Aktuell sieht es in vielen anderen Unternehmen anders aus. Dort herrscht viel Frust, auch eventuell sogar eine Entwicklung eher zu einer toxischen Kultur, weil da mehr Feindseligkeiten, mehr noch mit Ellbogengesellschaft unterwegs sind. Was würdest du sagen? Ist das Feedback der Mitarbeitenden genau so, wie es Dirk Rossmann auch beschreiben würde?
Ja. Tatsächlich.
Kriegst du das so mit von der Belegschaft?
Ja, ich würde es ein bisschen größer machen. Wir wollen ja nicht an der Oberfläche kratzen. Ich würde sagen, es ist auch eine unserer Schwierigkeiten, die wir manchmal haben.
Schwierigkeit genau?
In Konflikte gehen. Es hat ja immer so eine Kehrseite. Ne? Also wenn wir keine Energieverluste haben durch Streitigkeiten und so weiter, ist das schön auf der einen Seite, aber sind auch alle Konflikte angesprochen auf der anderen Seite? Das ist dann immer so die andere Frage. Ne? Traut sich das denn eigentlich jeder in jedem Moment oder wird es sozusagen auch unter den Teppich gekehrt im Zweifel, um die gute Stimmung zu behalten?
Harmoniesucht.
Das, ja, ein Stück weit ist das schon so. Ne? Also in jeder Stärke liegt irgendwann auch eine Schwäche. Das ist, da kommt auch zum Tragen. Wir haben uns das Thema sehr genau angeguckt, tatsächlich im Rahmen der Führungskräfteentwicklung und geguckt, was braucht denn dieses Unternehmen für die Zukunft, für eine gute Führung. Und da haben wir eben auch ganz viele Mitarbeiter und Führungskräfte befragt, was sie sich eigentlich so wünschen und was eigentlich so deren Werte ist. Und was sind so die Haupt- und Kernwerte? Was wird am häufigsten genannt? Und dabei wurde unter anderem klar, dass so Konflikte eher nicht so die Stärke ist an der Stelle. Und das ist das, was wir auch wahrnehmen tatsächlich immer wieder, dass das sozusagen dann der guten Stimmung sozusagen nachgelagert erst betrachtet wird. Und das ist nicht immer richtig. Ne? Also Konflikte sind erstmal für uns gesehen nichts Schlechtes, nichts Falsches. Konflikte passieren in jeder Beziehung. Es ist immer die Frage, wie gehe ich mit Konflikten um und wie spreche ich sie an und wie kann ich sie lösen? Und ich glaube, da liegt es dann am Ende eher, wie man was Kultur am Ende auch wirklich ausmacht.
Also siehst du da aktuell eine Herausforderung bei euch, was ihr noch verbessern wollt, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen sich sicher fühlen, Konflikte anzusprechen, ohne dass, Harmonie ist immer so ein großes Begriff, wir hatten jetzt viel mit René Bourbonus gesprochen, wo es um Freundlichkeit und Respekt geht. Und ich fand das irgendwie so eine tolle These zu sagen, wir wollen eine wohlwollende, respektvolle Haltung. Wir wollen freundlich gegenüber einander sein. Und freundlich heißt nicht, dass wir uns immer nur Ja und Danke sagen und harmoniesüchtig sind, sondern Freundlichkeit ist so diese Balance zwischen Streitsucht und Gefallsucht. Und das fand ich irgendwie als Haltung einfach so schön, dass egal wie viele Konflikte und andere Meinungen wir haben, wir gehen freundlich miteinander um, diskutieren aber in der Sache. Und da siehst du, wenn ich es richtig raushöre, noch eine Verbesserung bei euch.
Das ist so. Ne? Also wir können auch hart diskutieren in der Sache. Das ist auch völlig in Ordnung tatsächlich. Das funktioniert auch ganz oft. Gar keine Frage. Sonst wären wir auch nicht so erfolgreich, wie wir sind, glaube ich. Und das ist schon geprägt auch mal von solchen Auseinandersetzungen um die möglicherweise beste Lösung am Ende des Tages. Ne? Und wir sagen halt schon auch, das beste Argument gewinnt. So, da geht es schon auch drum. Es stehen andere Themen sozusagen dem irgendwie über. Das kann ja auch mal durchaus sein. Ansonsten versuchen wir Führungskräften gerade da klar zu machen, schafft eine Atmosphäre, wo genau das möglich ist. Und wir geben euch auch Tools an die Hand, mit denen ihr vielleicht mal arbeiten könnt und probiert sie einfach mal aus.
Dazu kommen wir gleich. Also würdest du sagen, ist eure Herangehensweise aktuell über die Führungskräfte so einen Raum zu schaffen?
Ja, vor allem.
Wir sprechen nämlich gleich, weil ihr habt ja ein ganz tolles Leaders Lab entwickelt für eure Führungskräfte. Da würde ich auf jeden Fall mich gleich interessieren, was ihr da alles genau macht. Aber wie du es ja schon sagst, habe ich auch rausgefunden so im Vorfeld, dass dieses Miteinander super wichtig für euch ist. Also ihr habt ja auch eine Employer-Branding-Kampagne dazu sogar jetzt in diesem Jahr gelauncht. Miteinander jeden Tag besser machen. Was zeichnet denn jetzt ein gutes Miteinander aus im Arbeitsalltag?
Also ich glaube, das Gefühl eines Mitarbeiters ist vor allem sein Team. Das wird ja immer sehr kritisch aus HR-Seiten gesehen. Ist denn die Arbeit auch Familie? So, das kann man auch so und so sehen. Habe ich auch gar kein Thema mit.
Wie ist es bei Rossmann? Seid ihr eine Familie?
Das ist ganz oft so, ja. Also das ist die zweite Familie für ganz viele. Auch für Dinge und für die Situation, weil es zu Hause vielleicht manchmal gar nicht so einfach ist unter Umständen. Und so ein Team manchmal über Jahre, manchmal Jahrzehnte zusammenarbeitet. Das ist schon ganz fantastisch tatsächlich und die fühlen das so. Und wenn die das so fühlen und das für die richtig ist, dann gibt es keinen Grund für mich, das zu verändern. Es wird eher dann kritisch, wenn ich sozusagen über so einen Zwang des Heranführens von Familie, um was zu bekommen, um mehr Leistung zu bekommen, dann bin ich ganz falsch. Das würde nicht funktionieren für mich.
Aber was zeichnet jetzt ein gutes Miteinander für dich aus?
Ein gutes Miteinander fängt mit einem guten Team an und einer guten Führungskraft an. Da sind wir, glaube ich, sehr stark drin heute, weil es gut funktioniert, weil Menschen das so für sich fühlen.
Und wenn wir jetzt mal Richtung Eigenschaften gehen und Komponenten, gehört irgendwie radikale Ehrlichkeit dazu. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr in die Details gehen, weil total interessiert, weil ihr sehr viel über Miteinander spricht. Aber ich mich immer frage, was ist jetzt eigentlich gutes Miteinander?
Ja, also ich glaube, Vertrauen, wie gesagt, ist unser wichtigster Wert. Das ist der am häufigsten genannte. Mindestens mal, wenn wir gerade auf unsere Läden gucken, ist das der Wert. Wenn wir auf die Zentrale gucken, ist das der Wert. Wenn wir in die Logistik gucken, ist es eher, würden Sie es eher als Ehrlichkeit beschreiben, tatsächlich. Das ist sehr, sehr spannend. Es sind aber auch Themen wie Wertschätzung. Wie gehen wir tagtäglich miteinander um? Respekt. Es ist aber auch sowas wie Mut oder Vielfalt. Wir haben heute über 110 Nationen auch im Unternehmen. Also auch das, da Integration zu leisten immer wieder, ist nicht immer einfach und stellt auch gerade Teams echt vor Herausforderungen. Und wir sehen aber auch in einzelnen Situationen, wenn wir über ein Miteinander sprechen. Wir hatten eine Kollegin ganz lange in Hessen, die war taubstumm und hat bei uns gearbeitet als Verkäuferin. Und es hat fantastisch funktioniert in diesem Team. Die hatte eine Begleitung, gar keine Frage. Aber da sehen wir halt, dass es selbst unter wirklich schwierigsten Bedingungen fantastisch funktionieren kann.
Ich finde ja persönlich, beim Miteinander geht es auch darum, aufeinander aufzupassen. Und da fand ich was Bemerkenswertes, was ich jetzt bei anderen Unternehmen noch nicht so recherchiert hatte oder nie so gehört habe. Ihr habt nämlich einen Rossmann-Fonds für Mitarbeitenden in finanziellen Notsituationen. Mhm. Jedes Jahr stellt ihr 100.000 Euro zur Verfügung für Hilfe in Not. Fand ich jetzt als Externer erstmal bemerkenswert. Mhm. Habe mich natürlich aber direkt dann gefragt, wie sieht das in der Praxis aus? Wofür wird das Geld ausgegeben? Wie bewerben sich die Mitarbeitenden dafür? Nehmen die das überhaupt in Anspruch? Mhm. Oder haben sie Sorge, Ängste davor, das überhaupt miteinander zu teilen? Mhm. Vielleicht magst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben.
Sehr gerne. Der hieß ganz am Anfang Rossmann Sozialfonds. Heute heißt der Rossmann Fonds, weil wir festgestellt haben, von daher danke für diese Frage, dass gerade dieser Sozialkomponente, dass das Scham verursacht. Das wollen wir aber gar nicht. Ne? Also wir wollen Menschen helfen, die unverschuldete Not geraten. Und das sind viel mehr, als man so glaubt, gerade bei 40.000 Kolleginnen und Kollegen, die wir haben. Wir sagen erstmal als Arbeitgeber, dass wir nicht die Einzigen sind, die darüber entscheiden sollten. Schon gar nicht Führungskräfte. Da hat man auch manchmal schwierige Situationen. Das kann einfach auch vorkommen. Wir haben ein Rat, ein Gremium, das besetzt ist vor allem aus Betriebsräten und zwei Kollegen sozusagen von Arbeitgeberseite. Die Mitarbeiter reichen im Grunde genommen ihre Themen und ihre Bitte über die Betriebsräte ein. Die klären das quasi im Vorhinein schon und schauen genau drauf, wie ist die Situation, wie ist das Ganze zustande gekommen, welche Hilfe, Leistung braucht es eigentlich? Und die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich, das kann man auch sagen. Wir haben Situationen, da leihen wir auch nur mal Geld. Das sind Situationen, wenn sich gerade Menschen mal trennen von ihren Partnern und sagen, ich brauche eine eigene Wohnung, ich habe aber kein Geld für eine Kaution. Dann können wir das natürlich gut regeln. Das ist dann sozusagen Geld, was wieder zurückgezahlt wird. Das passiert auch, ist eher der kleinere Teil. Sondern es geht dann oft eher um schwerwiegende Situationen. Wir haben einmal den Fonds natürlich, wir haben eine Kollegin auch in HR gehabt, die ist leider sehr schwer an Krebs erkrankt und die hatte ein Haus und brauchte einen Treppenlift, weil sie kam nicht mehr ins Schlafzimmer. Dann springt der Sozialfonds dafür ein und dann können wir sehr, sehr schnell helfen. Und dann ist sowas innerhalb von einer Woche aber auch da. Wir haben das auch sozusagen nochmal, wir setzen eigene Fonds auf, neben dem Rossmann-Fonds, wenn wir über Naturkatastrophen sprechen. Wenn wir ans Ahrtal beispielsweise zurückdenken, da haben wir einen eigenen Fonds gegründet, um Menschen noch schneller zu helfen. Da geht es um Soforthilfe, da geht es aber auch darum, manchmal um auch Hilfe zu koordinieren. Wie kriege ich denn einen Trockner für meinen Keller? Auch solche Dinge machen wir. Das machen wir auch in allen anderen Auslandsgesellschaften mittlerweile, dass wir in solchen Fällen helfen. Wir hatten jetzt Situationen gerade in Spanien, in Valencia, da ist unsere spanische Zentrale. Also auch da schnell den Kolleginnen und Kollegen zu helfen, damit sie spüren, das Gleiche, was wir hier spüren können, dieses Vertrauen und Verantwortung des Unternehmens für seine Beschäftigten. Und das hat auch da ganz toll funktioniert und die Menschen waren sehr gerührt.
Ist ja auch ein Sicherheitsgefühl, was man den Mitarbeitenden mitgeben möchte.
Auf jeden Fall. Es hat gar keinen Hintergedanken an so einer Stelle. Es hat wirklich diesen Gedanken zu helfen.
Und es so. Bleibt anonym im Unternehmen dann, wenn es bewilligt wird? Ja, oder wird es irgendwo,
es bleibt anonym? Es bleibt immer anonym. Wenn jemand, natürlich, wir werben immer wieder dafür, weil es natürlich auch immer Hemmnisse gibt. Also spreche ich wirklich über meine Notsituation oder nicht?
Das Wie viele nehmen das so in Anspruch an Bewerbungen im Jahr? Kannst du das ungefähr?
Um die 100 ungefähr.
Davon 100 von 40.000 quasi ungefähr.
Genau, ne? Also ein wirklich kleiner Teil. Deshalb werben wir mehrfach im Jahr dafür, dass Menschen es erstmal wissen und kennen. Wir haben ja auch viele neue Kolleginnen und Kollegen, um Geschichten zu erzählen danach. Und das machen dann Menschen freiwillig natürlich. Und die sagen, ja, mir wurde geholfen, ich würde es gerne erzählen. Und das sind wirklich ganz tolle Geschichten auch.
Gibt es noch eine andere Geschichte, außer die Frau jetzt mit dem Treppenlift, die dich persönlich berührt hat
Jahren? Ja, wir haben ganz, ganz viele Geschichten, ehrlicherweise. Das kann auch mal ein schweres Feuer sein, dass so ein ganzes Familienhaus mit 4 Kindern vernichtet wurde und es einfach Hilfe brauchte. Ne? Und da gab es ganz viele Sachspenden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es da darum, wo finde ich denn erstmal Wohnraum morgen? Hm. Ne? Und kann mit meinen Kindern ein normales Leben führen? Und da wirklich einzuspringen und zu helfen, ist unfassbar. Es fühlt sich auch gut an. Mhm. Das kann ich auch ganz klar sagen. Ne? Also weil man einfach wirklich sinnstiftende Arbeit macht.
Aber da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, wenn ihr sagt, ihr wollt gerade diesen Raum öffnen, über Konflikte zu sprechen, ein bisschen ehrlicher vielleicht auch miteinander umzugehen, dass dann ja natürlich auch der Raum geöffnet wird für solche Bewerbungen, um darüber zu sprechen, weil natürlich der ein oder andere noch vielleicht die Angst hat, was könnte der Arbeitgeber mit diesen Infos jetzt machen. Mhm. Ne? Und wenn man da natürlich, ne, psychologische Sicherheit, ein großer Fachbegriff, aber ne, wenn man das natürlich schafft, könnte das natürlich auch helfen, dass dann mehr Menschen das dann annehmen. Aber ich fand es jetzt erstmal sehr bemerkenswert, dass ihr als Arbeitgeber das auch so öffentlich kommuniziert, dass ich als Externer das lesen konnte. Mhm. Deswegen gehe ich davon aus, dass ja intern auch der ein oder andere davon weiß und fand das einfach eine tolle Maßnahme, Initiative, um ein Sicherheitsbedürfnis zu geben, den Mitarbeitenden.
Ja, und Sicherheit kommt immer wieder zurück am Ende des Tages auch. Und es geht gar nicht immer darum, dass man das sofort selbst erfährt, sondern darum weiß, dass mir auch geholfen würde, wenn ich morgen in die Situation komme.
Und glaube, es ist auch hilft. Eine Sprache der Wertschätzung. Love Languages ist ja gerade in aller Munde. Hilfe, Unterstützung, eine Sprache, was eben für manche Menschen Wertschätzung bedeutet, wenn man hilft. Du bist seit 20 Jahren ja im HR. Würdest du sagen, die Bedürfnisse und Erwartungen von Mitarbeitern haben sich jetzt im Laufe dieser Zeit verändert? Nimmst du gerade in dieser Zeit neben dem Sicherheitsbedürfnis noch andere Bedürfnisse wahr, die vielleicht vor 10 Jahren, 15 Jahren nicht so stark ausgeprägt waren von Mitarbeitenden?
Ja, durchaus. Ne? Das ist auch eine Frage des Alters. Man muss es fairerweise so sagen. Menschen gucken natürlich auch in Lebenssituationen auf unterschiedliche Bedürfnisse. Das ist auch erstmal sehr fair, finde ich. Und das wird uns allen so gehen tatsächlich. Deswegen versuchen wir eigentlich auch immer zu gucken, haben wir Möglichkeiten, gerade für jüngere Kolleginnen und Kollegen, brauchen die etwas anderes, auch wenn wir über Benefits beispielsweise sprechen, als ältere Kolleginnen und Kollegen. Wir gucken aber auch, gerade wenn wir bilden viel aus im Unternehmen, wenn wir da auf Werte gucken, konnte man jetzt zum Beispiel mal sehr spannend wahrnehmen, dass es eine deutliche Verschiebung gab. Während vor Corona so sinnstiftende Arbeit unglaublich wichtig war, ist das heute nicht unwichtig. Aber so finanzielle Aspekte und finanzielle Sicherheit an der Stelle rückt auf einmal wieder auf Platz 1. So, das sind ja Dinge, die sich normalerweise in 10, 20 Jahren bewegen, konnten wir jetzt während Corona und der beginnenden Inflation im Grunde genommen innerhalb von wenigen Jahren tatsächlich live miterleben. Das ist schon spannend.
Und ist irgendwie ein ganz anderes Thema mal hochgekommen jetzt? Klar, ne? Geld, sinnstiftende Wertschätzung, das war so in den letzten Jahren ja schon immer dominant. Gibt es irgendwie was ganz anderes, was dich auch überrascht hat?
Nein, ehrlicherweise nicht, weil ich finde, da sind wir nah, also das Ohr nah auch am Mitarbeiter, um zu hören, was gibt es eigentlich, was braucht ihr, um gut arbeiten zu können? Es gibt natürlich immer wieder auch Dinge, wo man so denkt, nein, das werden wir nicht machen. Das wäre so ein klassisches Beispiel wie eine Hundebetreuung. Ne, wurde mehrfach angefragt, so, und ich sage, ja, Leute, nee, das Wir werden auch keine für eine Anaconda machen. Das würde genauso wenig funktionieren. Das bleibt schon noch privat an so einer Stelle. Ne? Während ich auf der anderen Seite sagen wir natürlich schon, wir haben keinen Betriebskindergarten, aber wir machen halt ganz viel in der Ferienbetreuung und machen das in den Sommerferien und in den Herbstferien. Und das steigern wir im Grunde genommen die Platzanzahl jedes Jahr so um zwischen 15% und 20%, damit es immer wieder reicht, weil wir möchten eigentlich niemanden abweisen, wenn es denn geht. Und das sind so Dinge, die unglaublich toll angenommen werden. Und das ist halt auch Teil von Familie, ne? Wenn sich dann so die Kinder der Kollegen kennenlernen. Das ist auch ganz, ganz schön.
Aber findest du denn, weil da ist ja gerade die Diskussion, dass Unternehmen überhaupt alle Bedürfnisse der Menschen erfüllen sollen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Arbeitgeber auch ein bisschen überfrachten. Ne? Die sollen jetzt irgendwie alles darstellen. Wir wollen sinnstiftend erleben. Wir wollen viel Geld verdienen. Wir wollen Working-Life-Balance. Wir wollen Familie. Also wir wollen ja irgendwie alles soll der Arbeitgeber erfüllen. Wie ist so deine Haltung oder auch die Haltung von Rossmann? Wie siehst du das?
Ich bin da ganz, ganz bei dir. Es gibt manchmal wirklich verrückte Anfragen, das kann ich auch ganz klar so sagen. Aber ich bin nicht dafür, dass der Arbeitgeber auf einmal in diese Rolle schlüpft, alles für den Arbeitnehmer organisieren zu müssen und regeln zu müssen. Und wir sind ein großer Freund davon, dass Menschen erwachsen sind und erwachsene Entscheidungen treffen können. Dann arbeiten sie bei uns. Ne? Wir haben ja Ausnahmen im Bereich der Ausbildung. Der Rest dieser Menschen ist erstmal grundsätzlich volljährig, meistens erwachsen. Da muss man, glaube ich, gut schauen, diesen Teil von Verantwortung auch beim Mitarbeiter zu lassen. Wir versuchen, Mitarbeiter zu unterstützen durch einen Service. Wir hatten das lange eine betriebliche Sozialberatung, die das sozusagen intern gemacht hat. Das haben wir viel über Betriebsräte gemacht, um da Unterstützung zu leisten. Heute liegt das Ganze extern, weil das nochmal eine andere Sprachlichkeit manchmal gerade braucht oder sozusagen noch mehr Dienstleistung im Sinne von 24/7. Aber wo Menschen sich halt auch hinwenden können bei wirklich relevanten Themen. Und das wird auch angenommen und das funktioniert wirklich ganz toll.
Ein großer Wunsch von Mitarbeitenden sind flexible Arbeitsmodelle. Ihr bietet es an. Ich habe mich nur gefragt, wie funktioniert das im Retail-Bereich?
Das ist natürlich massiv schwieriger. Das kann ich ganz klar mal so sagen. Wir reden hier natürlich nicht über mobile Arbeit oder Moba Plus, wie es bei uns in der Zentrale beispielsweise heißt, dass ich auch 2 Wochen im Jahr von auswärts arbeiten kann. In der Filiale wesentlich schwieriger. Wir haben natürlich sowas wie Wunschbücher. Wann sollen denn quasi Arbeitszeiten liegen, wenn es denn möglich ist? Wir versuchen das technisch noch besser umzusetzen. Das ist quasi so die Zukunftsperspektive und Herausforderung für uns. Also Mitarbeiter tauschen auch untereinander unter Umständen. Das funktioniert sehr gut, weil diese Teams gut funktionieren. Ansonsten geht es natürlich schon stark darum, Teilzeit ist natürlich gerade im Handel nicht ganz unerheblich.
Ihr habt eine große Anzahl. Ich habe jetzt gerade nicht die Zahl, aber es war ich glaube, ihr wart im 5-stelligen Bereich und fest quasi nur im 4-stelligen Bereich. Ne? Also ihr habt schon, glaube ich, einen großen Unterschied zwischen Teilzeit und Vollzeit in der Filiale.
In der Filiale ist das auf jeden Fall so. Wir haben in der Regel mindestens so 2 bis 3 Vollzeitkräfte im Laden und sind aber ganz oft dabei, dass wir nochmal so bestimmt 7 bis 10 Teilzeitkräfte haben. Meist, das darf man nicht ganz vergessen, aus einem klaren Wunsch heraus auch. Weil es möglicherweise Kinder gibt, weil es pflegende Eltern, Schwiegereltern gibt. Das muss man respektieren an der Stelle. Und das ist auch ganz gut so, finden wir. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch immer die Wünsche, ich muss mal wieder mehr arbeiten oder ich möchte eine Zeit lang weniger arbeiten. Den Mitarbeitern an der Stelle, glaube ich, noch mal mehr in die Hand zu geben, das wird wichtig werden. Weil ich auch das Gefühl, ich kann selber entscheiden bekomme. Und da sind wir heute so noch nicht. Da möchten wir aber gerne mal hin in so eine Richtung.
Weil euch ja auch die Selbstwirksamkeit sehr wichtig ist im Unternehmen.
Ja, auch Selbstwirksamkeit und auch Autonomie. Ne? Also ich will, dass Menschen Verantwortung übernehmen können für die es wollen. So, ne? Wir haben auch Kollegen in HR, die haben noch einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause. Und die Kollegin arbeitet halt nur vormittags bei uns. Und die braucht auch keine fancy Personalentwicklung oder ständige Feedbackgespräche. Die möchte gerne ihren Job erledigen und geht danach sehr zufrieden nach Hause.
Wenn euch aber das Miteinander so wichtig ist, frage ich mich, kommt es denn zu Konflikten und Spannungen zwischen Retail und Office bei euch? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, die einen bekommen jetzt flexible Arbeitsmodelle, können von zu Hause aus arbeiten, 2 Wochen von irgendwo anders. Im Retail macht es einfach Sinn, weil es einfach nicht anders geht. Spürst du da Spannungen zwischen diesen 2 Zielgruppen? Weil das haben ja viele Unternehmen, die eine Produktion haben und dann die Mitarbeitenden im Office, dass es da eventuell zu Spannungen kommen kann, weil jede Zielgruppe ja nicht alle Benefits quasi wahrnehmen kann.
Ich würde es nicht als Spannung bezeichnen bei uns tatsächlich. Also auch, weil natürlich die Distanz zwischen unserem Laden und der Zentrale, ne, also in Freiburg relativ groß ist erstmal, die sehen, spüren, hören das gar nicht so sehr. Wir versuchen eigentlich immer alles, um nicht sozusagen den Eindruck eines Elfenbeinturms entstehen zu lassen. Das ist uns unglaublich wichtig dabei, weil es Menschen einfach auch, weil es denen um Fairness geht und das sehr nachvollziehbar ist. Wenn man Dinge erklärt, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Wir müssen natürlich auch unser Headquarter hier in Burgwedel auf dem Land vergleichbar machen mit vielen anderen großen Arbeitgebern in Hannover. Und da müssen wir halt die Office-Bereiche vergleichen. Und da kann ich halt nicht Ladenfläche vergleichen mit einem Office in einem anderen Unternehmen. Von daher müssen wir da wettbewerbsfähig sein. Auf der anderen Seite, jedes Tool, was wir einführen, versuchen wir erstmal ganz groß zu denken und gucken dann, wo geht's halt tatsächlich nicht. Mobiles Arbeiten, ja, das ist, gehört nun mal leider dazu, dass das eben etwas ist, was sozusagen den Office-Bereichen am Ende vorbehalten bleibt.
Aber am Ende ist es ja immer, und das, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir bekommen das bei ganz vielen Kunden mit, am Ende geht es doch einfach nur um eine offene und ehrliche Kommunikation. Also, ne, wie du es ja auch gerade angesprochen hast, das richtig und vernünftig zu kommunizieren in einer Belegschaft, zu sagen, hey, wir können nicht allen die gleichen Benefits zur Verfügung stellen, aber es wäre jetzt auch nicht gut, den einen nicht die Benefits zur Verfügung zu stellen, wenn wir es eben können. Und ihr in der Filiale, ihr bekommt eben andere Benefits oder andere Vorteile. Also geht es nicht am Ende immer um Kommunikation, Transparenz und habe ich Informationen oder teile ich das nicht, ne? Weil ich irgendwie Angst davor habe, vor den Feedbacks oder so.
Auf jeden Fall. Es ist genau, wie du sagst. Ne? Also Transparenz sticht an der Stelle und Ehrlichkeit sticht. Mhm. So, man muss halt drüber reden können.
Aber da sind wir ja auch schon wieder bei Kommunikation, Konflikte, was ihr ja angehen wollt. Würde gerne bei dir in die Weiterbildung jetzt mal reinschauen, weil ihr habt dieses Jahr das veröffentlicht. Ihr habt nämlich im letzten Jahr 9,5 Millionen Euro in die Weiterbildung von euren Mitarbeitern investiert. Du hast es schon angesprochen, ihr habt ein eigenes Seminarzentrum, ihr habt ein umfangreiches Seminarprogramm, ihr habt auch ein E-Learning, also eine Programmwelt, eine Learning-Welt. Was ist bei euch bei dieser Weiterbildung so wichtig? Merkst du da irgendwie so einen Schwerpunkt, ein Fokusthema? Klar, wir wollen Konflikte verbessern, Kommunikation. Gibt es noch irgendwas anderes?
Ja, wir schauen natürlich erstmal auf unsere größte Zielgruppe, ehrlicherweise. Mhm. Das sind die Kolleginnen und Kollegen im Laden natürlich. Wenn wir da drauf schauen heute, dann sehen wir natürlich aber deutlich, dass es vor allem Trainings sind.
So, das zum heißt, Verkaufen?
Nee, gar nicht zum Verkaufen unbedingt. Es gibt meistens eher Prozessthemen oder Produktthemen. Da ist dann eine Nähe zum Verkauf natürlich auch da. Das wäre gar nicht so der große Part. Aber es ist halt vor allem Training, es ist halt weniger Entwicklung. So, es ist natürlich auch sehr schwer, so eine Mitarbeitergruppe von 30.000 kann ich ja nicht einheitlich irgendwie weiterentwickeln. Das ist schon relativ schwierig.
Und dann noch im Retail. Ich weiß gar nicht, wie ihr das zeitlich bei denen anbietet.
Genau. Also wir sind ja sehr dankbar über solche E-Learning-Plattformen, die gut funktionieren heute bei uns. Nichtsdestotrotz sind ja 1.000 Themen da, die man nicht so ganz gut über digitales Lernen abbilden kann. Wir haben ungefähr 10.000 Teilnahmen bei Präsenztrainings im Jahr, wo wir die Themen dann sozusagen in Tiefe auch angehen können. Aber das ist natürlich auch ein Kreis, der dann nicht mehr 30.000 betrifft. Das muss man auch ganz klar
sagen. Aber wie macht ihr das in der Filiale? Ist das dann Arbeitszeit? Bekommen die dafür frei? Oder wie machen die das während ihrer Arbeit im Pausenraum?
Wir versuchen erstmal, Lernen da möglich zu machen, wo sie es gerne machen möchten. Das betrifft natürlich das Thema E-Learning ausschließlich. Anders natürlich nicht möglich. Wir haben Tablets, mehrere Tablets auch im Laden. Das heißt, sie können diese Trainings auch zu Hause machen. Wenn das Training absolviert ist, wird ihnen quasi immer eine fixe Zeit für dieses Training gut geschrieben. Und von daher, Lernen ist immer auch Arbeitszeit bei uns. Das ist uns extrem wichtig auch. Natürlich gucken wir auch, dass wir bundesweit Trainingsorte anbieten, wo Menschen dann aber auch wiederum in Präsenz trainieren können.
Welchen Stellenwert nimmt KI bei euch ein? Weil du hast ja gesagt, Raoul möchte sehr oder hat schon sehr lange über KI gesprochen und das irgendwie bei euch eingeführt. Mhm. Wie sieht das bei euch aus, bei dieser Weiterbildung? Mhm.
Wir haben gerade zu KI haben wir ganz viele Trainings heute, wo Menschen, gerade der Zentrale, sage ich mal, sich wirklich auch reinbuchen. Die sind eigentlich fast immer ausgebucht. Das muss man wirklich sagen. Also dieser Wunsch, da auch zu lernen, das ist ganz fantastisch. Es könnte auch andersrum sein. Da hat man was Falsches angeboten oder ist nicht gut gemacht, je nachdem.
Oder es gibt Ängste von Menschen, sich damit zu beschäftigen.
Auf jeden Fall. Wir sind aber von Anfang an sehr transparent damit umgegangen. Also wir machen heute noch jedes Jahr ein, zwei Großveranstaltungen, wo wir alle Kolleginnen und Kollegen einladen, daran teilzunehmen digital, wo wir auch Podiumsdiskussionen machen, um nochmal klar auf diese Themen zu gucken, wo ist gerade der Stand, wo setzen wir gerade eigentlich Technologien ein, die auch mit KI funktionieren. Und das funktioniert ziemlich gut, würde ich sagen. Und auch da sticht Ehrlichkeit, ehrlicherweise. Ne? Wir sagen jetzt nicht, das wird niemals Impact haben auf Arbeitsplätze in diesem Unternehmen. Aber wir können heute sagen, es hat auf jeden Fall nicht die nächsten 12 Monate hier irgendeinen Impact. Und auch danach werden wir alles dafür tun, dass Menschen sich hier weiterentwickeln können. Und wir haben es eigentlich immer gesehen bei Technologie, es sind auch ganz viele neue Jobs entstanden. Und davon gehen wir auch aus.
Wir nehmen an einem Dienstag auf, morgen kommt eine Podcast-Folge genau zu KI und alle Studien und alle Berichte zeigen, es ist kein Ersetzen, sondern eher ein Ergänzen und es geht darum, wo können wir Menschen am Arbeitsplatz sinnvoll unterstützen. Mhm. Du hast jetzt aber den Impact angesprochen. Wo würdest du sagen, bei Rossmann, wenn man sich mal alles anschaut, wo wird KI so mit den meisten Impact haben? Also wo kann es am besten euch helfen?
In Summe wird es die Zentrale betreffen. Weil ich glaube, wir haben hier unglaublich viele Themen, die man digitalisieren kann, wo man KI einsetzen kann, was wirklich ein Mehrwert für den Kunden oder ein Mehrwert für den Mitarbeiter sein könnte. Ich glaube, das wird sehr spannend sein. Es wird weniger Teil sein, also KI, wenn wir auf den Laden schauen, Stand heute, oder auch wenn ich auf die Logistik schaue. Dann sind natürlich Warenbelieferungsprozesse ganz spannend, überhaupt keine Frage. Da setzen wir heute schon KI ein, wie viele andere Unternehmen ehrlicherweise auch. Das funktioniert sehr, sehr gut und ist sehr hilfreich für den Kunden, weil meistens, sage ich mal, die Ware dann auch vor Ort ist, wenn man sie braucht. Das, glaube ich, da können wir unglaublich gut Mengen auch berechnen und das funktioniert ganz fantastisch. Wenn ich mir den Laden selber anschaue, wird es wesentlich schwerer. Weil wenn wir drauf gucken, wo geht die meiste Arbeitszeit im Laden hin, dann haben wir zwei große Bereiche. Das ist einmal die Kassiertätigkeit. Und auf der anderen Seite ist es die Warenverräumung. Und KI verräumt keine Ware. So. Und von daher ist das auch nicht absehbar heute, dass wir einen Roboter im Laden stehen haben. Auch nicht die nächsten 10 Jahre. Also auch die Firmen, die solche Roboter entwickeln und sie würden es gerne machen, werden das nicht können, weil es so filigran ist, dass das eben nicht funktioniert.
Eher vielleicht, wenn Datenschutz, wenn ihr das irgendwie schafft, über Bilder, die dann anzeigen, in welchen Regalen ist wie der Bestand, um dann einfach nur eine Mitteilung auf die Uhr zu bekommen, auf den Computer zu sagen, hier Regal 15, ihr müsst das Toilettenpapier, weil es so beliebt ist, mal wieder auffüllen. Ich hatte eine Keynote von Sascha Lobo gehört und er hat einen Einsatz gezeigt, wie KI bei Bademeistern nämlich helfen kann. Und zwar, dass dort KIs aufgebaut werden mit Kameras, die dann anzeigen, welcher Schwimmer oder welcher Mensch im Schwimmbad quasi gerade ertrinkt aufgrund der Bewegung. Ja. Und dann brauchst du nicht, wenn du 5 Becken hast, 5 Bademeister, sondern du brauchst vielleicht am Ende nur noch einen, weil er dann eine Info auf seine Uhr bekommt, geh mal zu Becken 3 im Quadrant 2, da könnte jemand ertrinken. Und so ähnlich habe ich es gedacht bei euch, ne? Das sind ja so Ergänzungen, aber nicht ersetzen.
Das stimmt. Das wäre dann ja eher auf Produktebene natürlich. Diese Technologie funktioniert auch für andere Dinge, auch im Laden, das stimmt schon. Da geht es aber eher um Themen wie Loss Prevention, ehrlicherweise. Ne? Ja. Also wo sehe ich halt aber auch im Zweifel an Bewegungen, ob ich einen Ladendieb im Laden habe oder nicht.
Stimmt.
Ist für den Einzelhandel leider auch ein
großes Thema. Wird noch viel geklaut?
Es wird noch viel geklaut, es wird eher mehr geklaut, also wesentlich mehr als früher, das muss man leider sagen. Also das ist auch wirklich bei allen so gerade. Das ist sehr schade, dass es so ist. Da hilft auch noch keine KI, kann ich auch ganz klar sagen. Das so weit ist die KI nicht, das wirklich zu erkennen. Da haben wir noch unglaublich Strecken vor uns, wo die KI lernen muss.
Was aber helfen kann, wenn Mitarbeitende klauen, man nennt es ja auch Inventurschwund. Gallup hat gezeigt, je mehr Freundschaften am Arbeitsplatz existieren, desto weniger wird im Retail geklaut, weil Freunde voneinander nicht klauen. Und das fand ich irgendwie einerseits total logisch, aber es zeigen auch die Zahlen.
Ist auch ein schöner Gedanke.
Ja, aber wo wir dann ja auch wieder beim Miteinander sind. Ne? Ja. Je mehr wir miteinander und auch gut, dann werden auch solche KPIs, die ihr wahrscheinlich intern habt, Inventurschwund, die dann geringer. Und da dreht sich am Ende wieder alles um dieses Miteinander.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Stefan, einen besonderen Augenmerk legt ihr auf euren Azubis. Ihr habt einen eigenen Azubi-Club, konnte ich lesen. Ihr habt sogar extra Social-Media-Kanäle für diese Azubis. Die dürfen auch so eine ganze Filiale übernehmen. Und das fand ich total spannend, ihr veranstaltet auch einmal im Jahr so ganz besondere Erlebnisse. Ihr seid auf der See oder beim Wandern. Warum sind euch erstmal Azubis so wichtig?
Ich glaube, also wir haben ungefähr so Pi mal Daumen 1000 Azubis pro Jahrgang, ganz grob, die wir suchen und finden auch, Gott sei Dank. Azubis sind uns so wichtig geworden, aus dem relativ einfachen Grund, es gibt immer weniger Unternehmen, die wirklich auch mit einem Schwerpunkt Einzelhandel und Schwerpunkt Drogerie ausbilden. Wenn wir es nicht selber machen, es wird kein anderer für uns tun. Und auch da fängt Verantwortung an, ehrlicherweise. Und wir bilden eigentlich immer so aus, dass wir nach Möglichkeit eine sehr hohe Übernahmequote auch schaffen, tatsächlich, die in der Regel bei ungefähr 80% liegt. Und das ist, glaube ich, echt toll, weil wir können vielen Menschen damit auch einen Eintritt in ein selbstständiges Leben bieten.
Und was erhofft ihr euch von diesen Erlebnissen, die ihr im Jahr anbietet, von diesen Wandertouren auf der See? Vielleicht magst du mal erzählen, was ihr da genau macht, aber was ist so das Ziel dieser Touren?
Ja, wir haben im Grunde genommen eine Situation, wenn ich in der Ausbildung selber bin, dann ist die ja sehr schulisch geprägt. Sowohl in der Schule als auch bei uns ehrlicherweise auch. Das heißt, ich habe natürlich einen sehr kleinen Lehrplan für diese Auszubildenden. die sehr viele Dinge in bestimmten Zeiten, zu bestimmten Zeiten lernen müssen. Sie da mal rauszuholen und zu sagen, okay, dann lass uns doch mal im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung auf dich schauen und welche Erlebnisse können wir dir eigentlich bieten, um damit du dich weiterentwickeln kannst. Und das hat, das kam gut an. Und wir haben am Anfang tatsächlich nur das Segeln angeboten. Da sind wir ungefähr mit 100 Azubis im Jahr, also insgesamt 4 Touren gesegelt. Das haben wir gemeinsam gemacht mit dem Segelschulschiff, mit der Alexander von Humboldt II. Und das war ganz fantastisch. Wir haben aber festgestellt in dem Moment erstmal, es melden sich nicht so alle an, die so könnten. Wir müssen ein bisschen losen dann immer auch, weil wir so viele Plätze nicht haben, wie wir Auszubildende haben. Die hatten aber Angst, zur See zu fahren. Und dann haben wir gesagt, okay, es braucht ja noch ein zweites Erlebnis, wo man aber auch sich mit sich selbst mal in Kontakt kommt. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist das wirklich das Wandern, das richtiges Wandern, also wirklich auch auf Hütten wandern, dort schlafen und das Ganze ohne Mobiltelefon auszuhalten und all solche Dinge. Und die Erlebniswelt der Auszubildenden ist unglaublich in solchen Momenten. Und wir hatten... Ich bin zweimal mitgefahren.
Ich wollte jetzt gerade fragen, was so die Geschichten sind, die du vielleicht auch persönlich erlebt hast. Was hat dich da so emotionalisiert?
Ja, heute fahren wir nicht mehr mit der Alexander von Humboldt II. Tolles Schiff. Ich kann es jedem empfehlen, auch jedem Erwachsenen. Ganz tolle Erfahrung. Heute machen wir es mit Schiffen, wo wir sozusagen nur mit Auszubildenden unterwegs sind. Aber ich war zweimal dabei und ich hatte eine Situation mit einer jungen Auszubildenden, die am ersten Abend weinend an der Reling stand, wo ich dachte so, oh, okay, dann mal hören, was los ist. Und sie sagte, nee, ich bin einfach so überwältigt, ich sehe das erste Mal das Meer. Und man kriegt dann eine Gänsehaut und denkt sich, oh, das ist toll, das ist, wein gerne weiter, das ist völlig in Ordnung. Und das sind ganz schöne Situationen. Und die kommen sich sehr nah, die Auszubildenden, die kennen sich oftmals nicht, weil die einen kommen aus dem Süden, aus dem Norden, aus dem Osten, ganz unterschiedlich. Und auch da entsteht ganz schnell so eine Rossmann-Gemeinschaft. Und das ist ganz, ganz fantastisch.
Und es ist ja auch wichtig, weil ich mir vorstelle, die Azubis kommen ja aus ganz Deutschland wahrscheinlich, ne? Dann, es fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Zum ersten Mal wohnen sie vielleicht alleine, stehen zum ersten Mal auf eigenen Füßen, ne? Müssen zu geregelten Arbeitszeiten quasi entweder in die Schule oder in die Filiale oder ins Office. Dass natürlich die sich da auch freuen, Menschen zu haben, mit denen sie was erlebt haben, ne? Weil das bleibt ja wahrscheinlich für ihr Leben lang.
Auf jeden Fall.
Diese eine Dame, die jetzt die See zum ersten Mal gesehen hat.
Ja, also, und sie müssen arbeiten auf diesem Schiff, ne? Also ein Segelschiff fährt nicht von alleine. Es muss auch gesegelt werden. Und solche Momente, die so ganz abseits von aller bisherigen Erfahrungswelt ist, ist unglaublich gut. Und wir haben das in den Bergen ein Stück anders natürlich. Da ist natürlich eine Riesenherausforderung, so ein Handy wegzulegen. Das kann auch nicht jeder. Aber auch eine absolut körperliche Herausforderung tatsächlich, auf so einen Berg zu steigen. Und da haben wir professionelle Bergbegleiter auch, die das mit uns machen. Und das funktioniert auch ganz toll. Und die sind so stolz auf sich, wenn sie oben angekommen sind, weil die meisten waren so nicht wandern vorher.
Und ich glaube, das Miteinander verändert sich danach.
Auf jeden Fall.
Dann lass uns auch über den Leaders Lab sprechen, denn ihr habt da was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Ihr habt jahrelang, monatelang intern mit einem externen Partner geschaut, was ihr den Führungskräften anbieten wollt. Und so wie ich es recherchiert habe, werden jetzt die Führungskräfte über 18 Monate in 8 Modulen geschult. Magst du mal den Zuhörer und Zuhörerinnen so einen kleinen Einblick geben, wie sieht dieser Leaders Lab, diese Learning Journey aus?
Ich fange noch einen Schritt früher an vielleicht sogar, weil wir im Grunde genommen fast 50 Jahre lang keine strukturierte Führungskräfteentwicklung bei uns hatten. Sondern das Leaders Lab das erste Mal ist, dass wir wirklich sehr strukturiert und genau da drauf geguckt haben. Und da haben wir uns im Grunde genommen 2019 das erste Mal mit Raul Rossmann auch zusammen hingesetzt und gesagt so, ey Leute, das kann eigentlich nicht so bleiben. Also wir sehen schon keinen Riesenbedarf, aber wir sehen deutlich, dass Führungskräfte Unterstützung brauchen. Wir wachsen sehr kontinuierlich, wir bekommen ganz viele neue, junge Führungskräfte auch, die anders führen wollen als auch viele Vorbilder, die sie auch ehrlicherweise haben. Und da reinzugehen, das war uns wichtig. Was wir nicht gemacht haben, ist zu sagen, wir überlegen jetzt mal von oben herab in aller Arroganz zu wissen, wie es geht, sondern wir fragen die Mitarbeiter und die Führungskräfte und haben da sozusagen auch angefangen, zu schauen, wir haben sie auch getrennt erstmal. Wir haben getrennt Zentrale befragt hier, also den Office-Bereich befragt. Wir haben die Logistik für sich befragt und wir haben die Verkaufsstellen und den Vertrieb für sich befragt. Und weil wir wissen wollten, wenn es Unterschiede in Bedarfen gibt, müssen wir sie verstehen können. Ja, es gab sie, aber sie waren gar nicht so groß tatsächlich. Trotzdem sind daraus sozusagen unsere Kernwerte des Unternehmens auch entstanden. Das war... Ich will nicht, also Beiwerk wäre irgendwie hässlich, wenn er das sagen würde, aber es war gar nicht so der Plan, dass wir darüber kommen. Mhm. Aber diese Werte heute zu haben und sie sozusagen als Basis und Grundlage zu haben, für jedes Training auch, was wir hier machen, ist unglaublich wertvoll gewesen. Mhm. mittlerweile tatsächlich haben wir einen großen Teil der Führungskräfte ist jetzt mittlerweile durch das Leaders Lab schon durchgegangen und hat sozusagen alle 7 Module gemacht. Wir machen mittlerweile das so, dass wir jedes Jahr mindestens ein Folgeseminar haben, in der gleichen Gruppe auch, damit die zusammenbleiben, damit wir weiter über das Thema Führung reden können, dass wir wirklich irgendwie das Gefühl von Labor haben. Wir haben Peer Groups dazu, also die sehen sich durchaus mehrfach im Jahr zum Thema Führung. Das ist sehr hilfreich, aber wir geben auch immer Themen auch danach noch mit. Wenn wir auf den Kern gucken, diese 7 Module, beginnen wir eigentlich immer so mit dem Thema Wirkung und wie sieht denn deine eigene Führung aus tatsächlich, wenn du die reflektierst und wenn du dann drauf guckst, was halten denn deine Mitarbeiter wohl von deiner Führung an der Stelle? Also das Thema Selbstführung, großes Thema zum Start, um erstmal Bewusstsein für Lernen zu schaffen tatsächlich. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben heute 4 verschiedene Trainingsinstitute, mit denen wir zusammenarbeiten, weil wir sagen, wir brauchen jetzt nicht eins, dann könnte es auch passieren, dass wir Dinge vielleicht nicht sehen gerade. Das wäre uns zu risikoreich, ehrlicherweise. Die kennen alle sich untereinander. Wir treffen uns einmal im Jahr mit allen Trainingsinstituten, um auch hier einen Austausch herzustellen, um zu gucken, gibt es Dinge, die hier gerade runterfallen? Gibt es Dinge, wo wir es besser machen können? Gibt es Dinge, die wir sozusagen in anderen Modulen wieder aufnehmen müssen, weil es doch Wiederholung braucht? Und das funktioniert unglaublich gut. Und ich würde gar nicht sagen, dass der Inhalt so die Goldkante des Ganzen ist, sondern die Goldkante ist, diese Menschen kommen sich wirklich nah. Und das ist etwas, was Silos abbaut im Unternehmen. Das ist etwas, was wieder sehr deutlich zu diesem Miteinander beiträgt. Aber auch zu wissen von der Arbeit anderer und deren Herausforderungen, wo man vorher vielleicht gesagt hat, naja, okay, die brauchen sich aber nicht so anstellen, wirklich zu verstehen, um was es hier geht. Und da geben wir die Möglichkeiten den Mitarbeitern oder den Führungskräften an der Stelle, glaube ich, sehr intensiv an Themen, aber auch an sich zu arbeiten. Und wir sind jetzt niemand, der sagen würde, wir geben hier ein klares Führungstool mit, wo wir wir hätten eine Führungsideologie an so einer Stelle. Überhaupt nicht, sondern wir sagen eher, wir haben Leitplanken, die kommen über die Werte und dann lernen sie so knappe 100 Tools in diesen 18 Monaten und sie können davon nutzen, was ihnen nahe liegt, ehrlicherweise. Ne? Und nicht jedes Tool kann jeder gut benutzen.
Und welche Erfahrungen hast du jetzt schon da gemacht? Also spürst du Veränderungen jetzt schon, die erkennbar sind?
Ja, deutlich. Also ich fand es ganz fantastisch erstmal, dass auch das Top-Management im Unternehmen als erster durchgegangen ist, als Pilot und gesagt hat, wir wollen das auch machen. So und auch das war auch freiwillig. Das hat sicherlich eine Gruppendynamik, will ich gar nicht ausschließen. Aber es hat uns unglaublich viel gebracht tatsächlich. Auch auf dieser Ebene anders miteinander umzugehen, anders miteinander zu sprechen nochmal. Das sehe ich sehr, sehr deutlich. Ich sehe deutlich mehr Verständnis für Fachbereiche. Und die Vernetzung im Unternehmen hat sich deutlich verändert nochmal.
Ich glaube, das kriege ich auch bei unseren Kunden mit, dass dieser Austausch am Ende super wertvoll ist, wenn es fachübergreifend ist, also abteilungsübergreifend ist, dass einfach Führungskräfte auch mal sich wünschen, einfach nur mal zu gewissen Themen sich auszutauschen. Und deswegen finde ich es auch super, wenn ihr sagt, nach den 18 Monaten ist nicht vorbei, sondern ihr versucht quasi die Gruppe dann auch beizubehalten.
Mhm. Auf jeden Fall, das ist uns wichtig, weil wir merken halt, um offen zu sprechen, braucht es auch da wieder Vertrauen. Und gerade wenn Führungskräfte dann auch auf Situationsbasis natürlich darüber sprechen, was haben sie mit Mitarbeitern erlebt oder wo brauchen sie vielleicht auch Hilfe an solchen Stellen oder brauchen Beratung anderer Führungskräfte, ist natürlich dieses sich kennen auch Gold wert einfach.
Was macht für dich eine gute Führungskraft in der Zukunft aus?
Also ich glaube, dieses Verständnis zum einen zu haben, ich habe 2 große Handlungsfelder. Das eine ist das Management. Ich muss mein Thema managen und ich habe das Riesenthema Leadership. Und das Thema Leadership wird deutlich wichtiger werden in der Zukunft. Weil Management, da wird mir auch KI irgendwann bei helfen, wenn wir mal sagen, wenn wir so einen kleinen Tipp geben, so schau mal bitte dahin. Ich glaube, das wird mir zwar auch im Leadership helfen, da bin ich auch von überzeugt. Aber insgesamt glaube ich halt, dass wirklich diese Verbindung zwischen Führungskraft und Mitarbeitern deutlich wichtiger werden wird nochmal. Und da für Sicherheit zu sorgen, für Vertrauen zu sorgen, aber genauso für Respekt, für Autonomie zu sorgen, ganz große Themen für uns.
Okay, Stefan, wir kommen so langsam zum Ende. Ich hätte noch 1000 andere Fragen, aber wir kommen so langsam an die Zeitgrenze. Vielleicht gibt es ja auch noch ein zweites Gespräch. Die letzte Frage, du hast mir gesagt, ihr wollt Konflikte angehen, das besser zu kommunizieren, besser mit umzugehen, vielleicht auch besser zu streiten. Dazu machen wir auch noch eine Podcast-Folge, kurz vor Weihnachten, wie wir alle besser streiten können. Gibt es ein anderes Thema für die Zukunft, wo du gerade dran sitzt, wo du eine Herausforderung siehst?
Wir haben natürlich viele Themen, ehrlicherweise. KI ist, glaube ich, eines unserer größten, was uns auch alle Unternehmen, egal was ich beruflich mache, uns verbinden würde. Und ich glaube, Menschen auf der einen Seite Angst zu nehmen, ist ein ganz großes Thema für alle. Weil wir natürlich schon sehen, dass wir natürlich gerade durch KI einfachste Tätigkeiten wahrscheinlich gut ersetzt bekommen. Wir haben auf der anderen Seite, glaube ich, eine ganz gute Situation, dass die Babyboomer irgendwie vom Markt gehen. Das heißt, ich habe eine Technologie, die etwas ersetzt, und ich habe viele Menschen, die irgendwie vom Arbeitsmarkt runtergehen. Ich glaube, es kommt eben nicht zur Unzeit, die KI, sondern eigentlich zu einer ganz günstigen Zeit gerade. Deswegen habe ich große Hoffnung. Und ich glaube, die große Herausforderung, die wir alle haben, ist eine Entwicklung nochmal ganz neu zu denken tatsächlich. Und es geht hier am Ende des Tages auch ob eines knappen Arbeitsmarktes und der knappen Ressource an Menschen einfach, glaube ich, wirklich darum, noch mal viel weiter in die Zukunft zu schauen und wie ich Menschen entwickeln kann. Und das wirklich eher skillbasiert als ich habe eine Aufgabe, die ich dir jetzt beibringe. Weil ich glaube, das ist es am Ende nicht. Sondern ich glaube, ich werde viel mehr auch wenn ich an HR denke, wird es Themen geben, die wir nicht mehr manuell tun müssen in der Zukunft. Und ich glaube, wir sind heute schon gut aufgestellt. Aber ich glaube halt, es ist keine Option, einem ITler HR beizubringen. Aber es ist, glaube ich, eine Option, einem Personaler ein bisschen IT beizubringen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz große Möglichkeiten tatsächlich. Aber diese Verantwortung und dieser Ball liegt auch im Spielfeld der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihn aufzunehmen, mit unserer gemeinsamen Hilfe und Kraftanstrengung irgendwie echt auch wieder zu lernen. Und lebenslanges Lernen, das klingt immer zwar wie eine Bedrohung irgendwie und wie viel Arbeit. Ich glaube, man kann das aber auch echt toll machen.
Super, Stefan. Ich glaube, man hat einen ganz guten Einblick bekommen. Und für alle, die sich sagen, ich will bei Rossmann arbeiten, ihr seid auf allen möglichen Kanälen aktiv. Ihr setzt euch sogar sehr stark für eure Azubis ein. Es gibt einen Azubi-Club. Ihr habt sogar einen extra Social-Media-Kanäle für die Azubis, also für die Karriere, die eher auf die jüngeren Menschen ansprechen, aber natürlich alle Altersgruppen sind herzlich willkommen bei Rossmann. Also wenn ihr auf die Seite von Rossmann geht, da werdet ihr auf jeden Fall offene Stellen finden. Du bist noch nicht so aktiv auf LinkedIn, dafür aber die anderen Kanäle von Rossmann, wo man den ein oder anderen Impuls von dir bekommt. Also aber wer sich von Stefan Sander sich gerne vernetzen möchte, auf LinkedIn kann man es gerne machen.
Auf jeden Fall.
Und sonst auf den Social Media Kanälen oder auf der Homepage mal schauen, was noch alles Rossmann so Tolles macht. Stefan, vielen, vielen Dank für den Einblick.
Jonas, ich danke dir. Schön, dass du da warst.